You're listening to Radio Golf Show.
Guten Tag, meine Damen und Herren, Frank Förster und Marc Corinna mit einer neuen Folge von Radio Golfschau. Diese Sendung ist in deutscher Sprache.
Sehr gut.
Mein Name ist Frank Förster und ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch, denn heute stellen wir wieder einmal unsere Vielfalt unter Beweis. Wir haben uns ja nicht nur Kulturwandel auf die Fahne geschrieben, sondern eben auch diese inklusive Vielfalt. Interkulturell, generationsübergreifend sind unsere Gäste. Die Themen, die wir aufgreifen, sind durch Vielfalt gekennzeichnet. Und unsere Beiträge finden Sie, liebe Hörer, hoffentlich abwechslungsreich und interessant. Ein buntes Allerlei, etwas für jeden, versuchen wir Ihnen regelmäßig zu servieren. Auch manchmal gedankenlos mit purer Emotion. Und Sie, liebe Radio Golfschau-Hörer, haben uns im Oktober einen rekordbrechenden Monat beschert. Die Zahlen unseres bisherigen Rekordmonats haben Sie pulverisiert. Und dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen allen und bei jedem Einzelnen von Ihnen von ganzem Herzen. Wir versprechen Ihnen, dass wir diesen Kulturwandelweg konsequent mit Kompetenz, Substanz, Ehrlichkeit und Humor weitergehen werden. So, also genug von diesem sich selbst auf die Schulter klopfen. Man könnte ja fast denken, wir wären in irgendeinem Verband tätig. Lieber Marc, würdest du bitte unseren heutigen Gast vorstellen?
Mit dem allergrößten Vergnügen. Lange bevor es den stets zugänglichen, ich fange nochmal von vorne an. Lange bevor es das stets zugängliche Internet gab, mit seinen zahlreichen und schier unüberschaubaren Möglichkeiten, sich die herrlichsten Bilder der schönsten Golfplätze der Welt anzuschauen und Golffotografen wie Gary Lisbon, Mark Alexander, Christian Hafer wie Popstars gehypt wurden, musste der ästhetisch geneigte Golffan Bücher kaufen. Großformatig schwer und teuer waren diese Werke und irre wertvoll. David Cannon entführte mich als begeisterten Neugolfer, Filmmenschen und Fotoaficionado schon im letzten Jahrhundert in eine farbenfrohe Golf-Porn-Welt. Der Neuseeländer Neil Skipper zog mich mit seinen Bildern auf die andere Seite der Welt. Lawrence Lamprecht und Tim Thompson ließen britische Links im warmen Licht der Abendsonne leuchten. Und ein Mann aus der norddeutschen Provinz schickte sich an, der vielleicht wichtigste deutsche Vertreter dieser Zunft zu werden. Im Jahre 2001 erschien im eigenen Verlag der erste Golfkalender des Fotografen, der eigentlich Jura studiert hatte. Als während des ersten großen deutschen Golfbooms fast jeder mit dem Golfen anfing und alle händeringend nach Geschenken für diese Armee frisch abhängig gemachter suchten, konnte man glauben, es gäbe kein einziges Büro, kein Flur, keine Küche ohne das großformatige Prachtstück. In einem Jahr habe ich alleine ihn von Geschäftsfreunden viermal geschenkt bekommen und dreimal weiter verschenkt. Inzwischen ist der oftmals kopierte Kalender das Aushängeschild des Paarverlags. Es gibt neben dem großen Wandkalender mit Greenfee-Gutscheinen auch einen Tischkalender, einen Golf-Zitate-Kalender, einen Broschürenkalender mit Monatsplaner, als Weihnachtskarten erhältliche Winterlandschaften und, wenn ich mich nicht täusche, auch einen jährlich erscheinenden Bienenkalender. Ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast in der Golfschau willkommen zu heißen. Jeder Golfer in Deutschland kennt seine Arbeiten. Sie haben hier die Chance, den Mann aus der Bundeshauptstadt der Golffotografie Moringen kennenzulernen. Ralf, willkommen bei der Golfschau.
Hallo Marc, hallo Freunde, vielen Dank für die warmen Worte.
Wir geben uns immer ganz große Mühe mit der Einleitung. Danach versinkt alles im Chaos im Normalfall.
Ja. Gelungen, ja, the story of my life. hatte ja, als Frank mit der Vielfalt anfing, dachte ich natürlich, ich komme jetzt unter dem Stichwort Skurrilitäten der Golfwelt irgendwie. Insofern bin ich natürlich ganz happy und freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielleicht als Ergänzung zu deiner Einleitung. Man muss natürlich fairerweise sagen, dass der erste und wichtigste Golffotograf in Deutschland Stefan von Stengel natürlich ist, wo ich mir damals meine tägliche oder monatliche Golfporn-Dosis im Golfmagazin schon geholt habe.
Ja.
Und auch viel abgeguckt habe, ehrlicherweise. Aber ansonsten bin ich natürlich happy mit eurer Einleitung.
Das können wir. Da gibt es auch keine M's.
Und das ist natürlich super. Deine Freunde viermal den gleichen Kalender geschenkt, finde ich gut.
Ja, ich habe ihn tatsächlich auch gerne dann auch weiter verschenkt. Und das war ja auch wirklich so. Es war ja tatsächlich so, man hatte das Gefühl, zumindest Anfang des Jahrtausends, so, dass dieser große Hype war, jeder hatte den Golfkalender.
Ja, also Anfang des Jahrtausends gab es drei Golfkalender in Deutschland. Der eine war von Weingarten, der eine war von uns. Dann gab es noch einen von Bertelsmann und den von Bertelsmann haben in Wirklichkeit auch wir gemacht.
Ja, ja.
Und insofern, da waren wir schon die graue Eminenz des Golfkalendermarkts. Mittlerweile gibt es da ja einige mehr, aber wir sind da immer noch ganz gut dabei eigentlich.
Lass uns mal so in diese frühen Jahre zurückgehen, vielleicht, also wenn du Lust hast, weil ja. 2001 ist der erste erschienen, das heißt also, du hattest vorletztes Jahr ein großes Jubiläumsjahr.
Ja, haben wir aber gar nicht so richtig begangen.
Genau. Ja, war wahrscheinlich auch schwierig, ne?
So. Ja, das stimmt. Wobei, also was wir immer gemacht haben, wir haben tatsächlich ein paar Kunden, die sind seit 2001 dabei und die kriegen, kann ich die Adressen auch auswendig. Und genau, die kriegen zumindest zu jedem 10. Jubiläum kriegen die immer noch den Kalender dann. Also kauf neun, krieg einen umsonst quasi.
Okay.
So, das ist also quasi so viel zum Jubiläum, genau.
Wie bist du denn eigentlich drauf gekommen? Weil du kommst ja ursprünglich, das hatte ich gelesen und auch jetzt einfach nochmal ganz stolz nochmal behauptet, du kommst ja eigentlich aus der Juristerei, wie man so schön sagt, ne?
Das stimmt, genau. So, und also wie das mit solchen Ideen so ist, die ist natürlich in der Kneipe entstanden, als Vorbereitung für einen Vierer mit meinem Vater, der dann irgendwann mal meinte, es gibt ja gar keinen schönen Golfkalender in Deutschland. So, und dann habe ich gesagt, ja gut, und saß dann irgendwie, glaube ich, ein Jahr später oder ungefähr ein Jahr später in meiner Examenshausarbeit für Jura und weiß noch, wie ich da saß, habe gesagt, diesen Scheiß. Wenn du mit dieser Examenshausarbeit jetzt erstmal durch bist, dann machst du mal irgendwas anderes und rief dann meinen Vater an. Also wenn ich hier die fertig geschrieben habe, dann machen wir jetzt mal diesen Golfkalender. Und der war ursprünglich so geplant, dass man eigentlich überlegt hatte, vielleicht kriegt man die Bilder ja auch von den Golfclubs. Und habe dann also auch teilweise die Golfclubs angeschrieben. Das weiß ich noch dann vom namhaften Münchner Golfclub. Der schickte mir dann auch ganz stolz Bilder. Das war dann die Herrenmannschaft, wie sie gerade in Busseinstieg auf der Fahrt zu ihrer Golfreise.
Golffotografie.
Das wird so nichts. Und bin dann, also deshalb, der erste Kalender war für 2000 eigentlich schon, weil ja, da war ja das riesen Millennial und alles war ja schon geplant. Und dann bin ich, dann musste ich dann doch selber rumfahren und bin also, ja, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, ne? Also.
Ist die Fotografie aber schon vorher eine große Leidenschaft gewesen?
Also ich habe da natürlich schon immer gerne fotografiert und alles und auch schon, also auch wenn wir auf Golfreisen waren, natürlich immer gerne ein Fotoapparat mitgehabt und aber wie gesagt, letztlich war das mit dem Golffotografen war in dem Sinne nicht so geplant. Also ich habe mir ja dann auch erstmal noch ein paar Fotobücher gekauft, um das nochmal, wie man das als Jurist so macht, um sich einzulesen. Ich behaupte eben, als Jurist kann man sowieso nichts richtig, kann man alles machen. Das spielt dann auch keine Rolle.
Aber so, Entschuldigung, Frank, sorry.
Ja, du bist Golfer.
Ich bin, warst ja, damals ja, natürlich. Golfer. Also Entschuldigung, ja genau. Also ich habe angefangen, dankenswerterweise, weil hier aus der Provinz ja, was viele nicht wissen, Moring ist natürlich ganz in der Nähe vom Golfclub Hahnberg, der früher Golfclub Göttingen hieß. Der aber in Wirklichkeit bei Nordheim liegt, wo ich ursprünglich herkomme. Und ich konnte früher mit dem Fahrrad zum Golfplatz fahren. Das hat ungefähr 20 Minuten über den Berg gedauert. Und dadurch bin ich ganz früh zum Golf gekommen und habe mit 19 Jahren, irgendwie, also 9 bis 10, irgendwie sehr früh angefangen. Mhm. Da gibt es also auch noch eine längere Geschichte zu, aber damit will ich euch gar nicht behelligen. Das liegt also auch nur daran, dass mein Großvater Zulieferer für denjenigen war, der hier in Göttingen den Golfplatz damals gegründet war, hat und dachte, er muss da mal mit. Und dann, wie das beim Golf so ist, für den Rest seines Lebens da glücklich hängen geblieben ist. Mhm. Auch wenn er am Ende mit irgendwelchen Graphitschäften, die sich 90 Grad abwinkelten, Rückschwung gespielt hat. Aber ja, insofern die ganze Golfleidenschaft sich durch die Familie gezogen hat.
Okay. Tatsächlich so, ihr seid alle Golfer.
Alle Golfer, ja, ja, so. Genau. Und jetzt bin ich auch natürlich sehr glücklich, dass die Kinder, das hat aber auch bis Corona gedauert, dann jetzt auch endlich den heiß geworden sind, weil du kannst es ja nicht erzwingen irgendwie. Und das, wenn du jemanden zum Golf zwingst, dann wird es auch nichts. Und am Anfang hatten sie so richtig nicht Interesse, aber jetzt macht es ihnen Spaß und jetzt sind sie auch heiß dabei. Mhm. Das ist ja gerade das Tolle, wirklich, dass es ein Sport ist, den du dein Leben lang spielen kannst. Und wie ich das ja auch in den Interviews eben schon gehört habe, steckt ja mehr dahinter, als dass es nur eine Sportart ist, im Grunde genommen. Das ist ja wirklich sehr ein Spirit.
Mhm. Ja.
Ja. Ne? Ja, vielleicht, also da sind ja auch wieder viele Sachen, nicht? Ich meine, heutzutage kann man ja mit seinem Telefon auch super Bilder machen und das hat sich ja bestimmt in den 20 Jahren, in den letzten 20 Jahren für dich auch sehr geändert. Ich meine, ich bin in den Anfang der 60er Jahre geboren, sage ich mal hier ganz vorsichtig. als wir 10., 11., 12. Klasse waren, da gab es immer den einen Freund, der hatte zu Hause im Keller seinen eigenen Darkroom, da hat er da seine Dinger entwickelt und mit der Dings und da rumgemacht und so weiter. Und das war ja auch, das war ja was ganz Besonderes. War
Alchemie.
Genau, ja, ja, genau, nicht? Aber vielleicht, was mich persönlich interessiert, und wir sind ja hier nur mit Audio unterwegs, aber für mich, ich bin besser vor der Kamera als hinter der Kamera. Wie fotografiert man einen Golfkurs?
Gleich in die Basics. Ja. Ja, genau. Also das Wichtigste ist früh aufstehen oder spät ins Bett gehen und im Prinzip dann die Fotos machen, wenn die anderen schon bei Bier sitzen oder eben noch nicht auf der Runde sind. Also das ist einfach, also das Allerwichtigste ist eben, ist die Tageszeit. Ne? Du hast im Prinzip, wenn du schöne Fotos haben willst, dann hast du 2 Stunden nach Sonnenaufgang und 2 Stunden vor Sonnenuntergang. Das ist die Zeit und manchmal geht natürlich auch dazwischen was, aber das ist das Allerwichtigste. So, und dann, ja, früher war noch wichtig, dass man den richtigen Film genommen hat, den richtigen Diafilm, weil der entscheidend für die Farben war und man ja noch gar nicht so viel am Computer manipulieren konnte. Mhm. Und ein Polfilter noch. Und das sind dann der filtert die Reflexionen weg. Beim Fotografieren, dieses Glitzern auf dem Gras, und da kriegt man diese ganz satten Farben. Wolltest du was sagen? Hilfst du den Fingern?
Entschuldigung. Nein.
Genau, das war es im Grunde genommen schon. Und dann muss man natürlich, also ich weiß nicht, man muss auch ein gewisses Spür natürlich, also für den Golfplatz haben. Ich sehe ja oft, also witzigerweise Leute, die eigentlich gut fotografieren können und aber aus einem anderen Fotobereich kommen, die schnappen sich dann irgendwie nur die Fahne groß raus und das sind auch witzige Fotos, aber die geben natürlich den Golfplatz nicht so wieder. Ne? Und Marc hat sie ja alle aufgezählt schon, die guten Fotografen. Ich habe auch das große Buch von David Kennen hier liegen. Da sieht man eben auch ein bisschen was vom Golfplatz. Und weiß nicht, ich finde immer schön, wenn man sich vorstellen kann, man steht da jetzt und schlägt da auch wirklich den Ball, so dass man sich quasi in die Szene reinversetzen kann. So, das ist das, was ich mir wünschen würde, immer wiederzugeben. Mittlerweile muss man natürlich auch öfter mal auf die Drohne zurückgreifen, weil sie natürlich sehr beliebt ist. Da hat man das gar nicht so. Deshalb versuche ich auch immer, wenn man sich den Kalender anguckt beispielsweise, versuchen wir auch immer möglichst wenig oder maximal ein Drittel wirklich Drohnenbilder mit reinzunehmen, sondern echt wirklich mehr die Perspektive vom Boden. Und wie gesagt, deshalb sieht man auch nie Leute bei mir auf den Fotos, weil ich mir immer will immer den Platz so präsentieren, wie es der Ideal, so wie ich ihn gerne spielen möchte. Kein Flight vor mir, und in Ruhe und genau, diese Stimmung eben aufsaugen.
Das ist ja ein großes, eines der großen Zauberer der Architekturfotografie. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Der hat auch gesagt, also es gehören keine Menschen in Gebäude rein, wenn wir sie fotografieren. Dass Gebäude einfach sprechen können. Entschuldigung, Frank.
Ja, also es ist die Golden Hour, eine Stunde oder zwei Stunden nach Sonnenaufgang und eine, zwei Stunden vor Sonnenuntergang und dann aus der Perspektive von einem Spieler wirklich. Und das öffnet dann ja auch, ich meine, man hört ja im Fernsehen dauernd, wenn man den Experten zuhört beim Kommentieren, dauernd von den Winkeln ins Grün und so weiter, da gibt es ja auch dann für jedes Loch eine verschiedene Perspektive. Man ist ja nicht immer mitten im Fairway.
Nee, deshalb sind meine Bilder ja oft aus dem Raff.
Aber
von der Nachbarbahn.
Ja, und dann... kann ich mir vorstellen, dass es auch Sachen wie Wolken und so Dramatik und das sind ja auch alles Sachen, auf die du dann achtest, denke ich mal.
Ja, natürlich, deshalb kann man es ja auch nicht planen. Also das wie man versucht natürlich auch immer die Sonne irgendwo so mit einzubeziehen. Entweder indem man sie wirklich versucht, eben aus dem rechten Winkel zu haben, dass die Ondulation des Fairways, ne, gerade wenn du einen Linksplatz hast oder sowas, da ist ja sonst auch nicht viel los, außer der Ondulation. Ne? Also wenn man ehrlich ist, sieht gerade so ein Linksplatz, und da teilen Marc und ich ja die große Leidenschaft für, mittags sieht der nicht so toll aus, aber in den Abendstunden ist es ein Traum im Grunde genommen. Und entweder so, oder dass man so versucht, durch einen Baum ins Bild zu nehmen oder eben wie sie gerade hinter der Sonne durchkommt. Aber das kann man natürlich alles nicht planen. Das ist, ich frage mich auch manchmal, warum wird es eigentlich langweilig? Ich meine, fotografiere jetzt seit 20 Jahren Golfplätze und aber ich stehe da wirklich jedes Mal, es macht mir jedes Mal wieder Spaß und es wird jedes Mal so, insbesondere die letzte halbe Stunde vor Sonnenuntergang, dann wird es immer ganz hektisch, weil ich versuche, da willst du noch zu dem Loch und bevor das Licht dann weg ist und es ist dann auch tatsächlich reagieren auf die Umstände, das stimmt.
Sehr interessant.
Aber wie gesagt, man kann es kaum planen.
Es hat sich ja unglaublich verändert, allerdings auch mit der Technik, mit Photoshop, mit Adobe und vor allen Dingen, du hast es ja gerade angesprochen, ich weiß gar nicht, also man möchte ja so als Purist irgendwie die unerträglichen Drohnenaufnahmen sagen, aber es ist natürlich nicht wahr. Sie sind ja super. Also dass man sie heutzutage auch so machen kann, ist ja fantastisch. Und wenn ich mir überlege, es gibt von dir natürlich und auch von großen anderen, von Canon zum Beispiel, da gibt es Aufnahmen, die müssen aus dem Ballon fotografiert worden sein.
Ja, oder? Die sind ja auch damals schon mit dem Hubschrauber durch die Gegend
geflogen. Oder genau.
So. Was natürlich in Deutschland jetzt so mit wenigen Budgets weniger Golfclubs gewesen wäre. Nein, das stimmt. Jetzt habe ich aber die Fahnen verloren.
Es ging um die Wahrnehmung von Golfplätzen.
Ach so, genau, das muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen. Ne? Also mittlerweile, also früher, das war toll, um auf die Anfangszeit dann auch nochmal zurückzukommen. Da hat man das Foto gemacht, dann hast du es zum Entwickler gegeben, dann hast du ein Dia gehabt, so, und dann konnte man noch so ein bisschen steuern, aber dann war man im Grunde genommen fertig. So, und mittlerweile ist natürlich echt ganz viel Arbeit, mittlerweile auch deutlich mehr Zeit, die man am Computer sitzt und an diesen Bildern noch rumschraubt. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Und das ist natürlich bei allen anderen auch so. Also da wird ja gar nicht so groß manipuliert, aber man versucht natürlich das letzte Quäntchen noch rauszuholen. Und es hilft natürlich manchmal, wenn man eben nicht so ganz perfekte Lichtverhältnisse hat. Dann kann man teilweise eben doch noch was aus dem Bild rauskitzeln, was früher nicht gegangen wäre. Ne? Das manchmal habe ich auch schlechtes Gewissen, muss ich gestehen, weil man da doch rumschraubt. Wobei es ist ja immer so hätte es sein können. Also es ist jetzt nicht so, wird ja kein anderer Golfplatz dadurch und nur man macht das Wetter im Zweifel einen Tucken besser.
Aber es ist natürlich schon auch was anderes, ich merke es bei mir, ich bin beim besten Willen kein wirklich versierter Fotograf. Ich fotografiere gerne und habe auch das Glück, gelegentlich auch Menschen fotografieren zu dürfen und auch manchmal auch den einen oder anderen Golfplatz, aber natürlich nie so wie du. Aber es ist ja auch natürlich ein komplett anderer Umgang mit dem Material auch früher. Also ich kann mich noch erinnern, wo wo ein Foto richtig Geld gekostet hat. Ja, also wo du draufgedrückt hast und gedacht hast, boah, ey, hoffentlich, ja, oder wenn die Sonne dann weggeht und dann 3 Minuten gebraucht hast, den Film zu wechseln, ja. Oder ja, oder
das konnte ich dann relativ zügig, ja.
Ja, das geht dann schnell. Ja.
Die hatten ja dann auch diesen Autoeinzug. Ne? Also du stellst dein Licht dann natürlich deutlich in dein Chef. Ich finde ja deine Fotos ganz toll und das ist ja witzigerweise, das ist ja eine Sache, die ich nicht könnte. Also du findest ja da in dem einfachsten abgebrochenen Tee oder in der Teebox und so, da findest du ja Motive, die würde ich ja niemals sehen. Also daran sieht man eben auch, das ist ein ganz, ja, so wie der Eventfotograf oft keinen Golfplatz vernünftig fotografieren kann, könnte ich niemals ein Event gut fotografieren. Und wie gesagt, deine Sachen finde ich ganz toll, habe ich dir ja auch schon mal gesagt. Und
Das nimmt ja kein Ende, das ist ja der größte Abend in der Woche.
Ja, noch jung. Ich will noch mal eingeladen werden, wenn ihr dann die Videos macht.
Das werde ich niemals zu Ende hören jetzt.
Dieses Geschleime hier. Nein, und aber du hast natürlich völlig recht. Und früher war es eine echte Materialschlacht. Ich habe dann im Jahr 100 Filme oder so durchgehauen. Ne?
Ja.
Das ist einfach auch, weil du musst ja auch viele, viele Fotos machen, um dann am Ende, das gehört ja auch zur Wahrheit. Ne? Also man macht schon viele Fotos, dass man ein paar gute hat irgendwie. Also wobei das sind andere Fotografen, es gibt Fotografen früher, die haben gesagt, also 10% der Fotos können wir nehmen, der Rest ist Ausschuss im Grunde genommen und hauen halt. Also da gab es auch Fotografen, wobei, also nicht Golfbereich natürlich, aber von ich gelesen habe, die haben dann 90 Filme am Tag durchgehauen und 80 weggeschmissen, so ungefähr. Ja. Also ja.
Ja, klar. Es gab natürlich auch die ganz großen Landschaftsfotografen, die tatsächlich dann aber auch wochenlang gewartet haben und dann wussten, das ist das Bild. Ne?
Genau, Ansel Adams zum Beispiel. Ja, natürlich, ja. Aber gut, das bietet sich jetzt im Golfgeschäft nicht so an. Vor allen Dingen schon, weil der nächste Flight dann irgendwann von hinten kommt. Das ist ja auch so ein Thema.
Ja, ne? So, warten Sie mal hier bitte. Und den Golfer aufzuhalten, auf seiner Quest als Erste über den Morgentau laufen zu dürfen.
Das ist mir mal passiert. Ich habe also manchmal, mittlerweile mache ich das nicht mehr so oft. Mittlerweile, also ein bisschen hat man ja schon immer mit der Höhe gemogelt, auch bevor es die Drohnen gab. Mittlerweile klettere ich also immer aufs Kartdach und mache von da die Fotos. Würde ich dann also auch immer noch eine Leiter hinten drin stehen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr oft. So eine Ausklappleiter, die hatte ich dann hinten im Kofferraum, mich da hochgeklettert und irgendwann zischte. Also, weil du hast ja hinten keine Augen und du fotografierst ja vorne das Grün. So, und irgendwann zischte so ein Ball an mir vorbei. Und dann kam der irgendwie an, Mathe. Ja, Sie haben aber auch einen gefährlichen Job hier. Ich sag, weder vorgerufen, noch hätte er vielleicht mal warten können. Da fiel mir schwer, dann freundlich zu bleiben.
Und dann, wenn du die ganzen Bilder schießt und dann weiß ich, mit wie vielen Bildern dann dich in dein Office oder in dein Man Cave setzt und dann kommt die Zeit, die Bilder rauszusuchen, die es in den Kalender schaffen. Ich meine, Musiker haben ja die dann ein bisschen sich nicht entscheiden können und das immer noch besser machen, weil die haben irgendwann einen Produzenten, der sagt, jetzt reicht's, das kommt jetzt auf die Platte, jetzt raus aus dem Studio. Ich denke, so einen Produzenten hast du nicht, das machst du dann selber. Ich meine, kannst du vielleicht mal ein bisschen den Prozess erklären, wie du dann die Bilder auswählst?
Ja, das ist, den Produzenten habe ich in dem Sinne schon, der ist ja meine Frau, also das, Entschuldigung, das habe ich nicht, oh Gott, hoffentlich hört die das nicht. Das spielt natürlich auch bei den ganzen
Golfkanälen
mit rein. Meine Frau ist ja Grafikerin, die kommt aus der Werbebranche.
Okay.
Sodass die das auch grundsätzlich erst ermöglicht hatte mit dem Kalender, bei den ganzen Satz und sonst was, den hätte ich ja damals auch nicht machen können. Genau so, und mit der mache ich das zusammen, dann gibt es auch häufig Streit, also Bildauswahlzeiten sind keine guten Zeiten, so, und dann, wenn wir uns nicht einigen können, dann werden noch die Kinder dazu geholt, die kriegen dann natürlich jeweils von dem anderen Elternteil Ärger, je nachdem, auf wessen Seite sich die jetzt gerade schlagen, also das kann schon ein langer Prozess sein, also, und das sind also oftmals Bilder, die auch gar nicht so groß unterschiedlich sind, im Grunde genommen, da geht es dann um 2 Meter weiter rechts, 2 Meter weiter links, und ja, das dauert ein bisschen, in der Tat.
Also ist es eine Dörnte Family Affair? Dann
sozusagen, dann, ja, weil also Marc hatte ja auch netterweise den Bienenkalender vorhin erwähnt, der ist ja gar nicht meins, da habe ich nur meine Kinder zu angestachelt, die Die müssen immer rausgehen, die Bienen fotografieren und machen das auch gerne.
Und die machen das auch nicht schlecht, weil das sind ein paar echt schöne. Du hattest mir im letzten Jahr, glaube ich, einen geschickt.
Genau.
Das sind schöne Makrogeschichten. Also
das sind coole Sachen, genau, ja. Und also weil ich irgendwie vor ein paar Jahren mir mal Bienen in den Garten gestellt habe und wenn die da schon rumfliegen, dann genau, dann habe ich den Kindern halt die Fotoapparate in die Hand gedrückt und habe gesagt, mach mal. Und ja, das machen sie eigentlich gut. Bin stolz drauf. Und vor allen Dingen lernt man natürlich auch viel dabei, damit sie eben auch kapieren, Marketing und Influencertum ist eben doch wichtig. Wenn du was irgendwie machen willst. Und das ist schön, das machen sie auch gerne. Außerdem hatte ich im Hinterkopf, dass sie dann lernen, eine Internetseite zu machen, dann konnten sie meine auch gleich mitmachen.
Ja. Die ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich dachte irgendwie, wo, da hast du dir Experten geholt. Ja. War ich auch mal nett zu dir.
Kinderarbeit.
für die technischen Freaks.
Wir brauchen
Freaks.
Übrigens jemand, der das für uns macht. Genau. Wir kommen auf euch zurück.
Ja, die lassen sich mit Golfbällen bezahlen, das ist kein Problem. Oh. Die spielen genauso kreuz und quer wie ich, die brauchen viele Bälle.
Marc hat die ganze Tasche voll. für die technischen Freaks, die zuhören, kannst du uns ganz kurz durch deine Kameras und wie du da aufgebaut bist, aufgestellt bist, durchführen?
Ja, kann ich machen, wobei das wenig spektakulär ist, weil das ja Landschaft ist und Landschaft braucht man ja gar keine großen, schnellen Kameras. Also ich habe die noch. Also früher, genau, habe ja auf die ja angefangen. Hatte da, also ich bin im Canon-System und wenn man da natürlich einmal drin ist und die Objektive hat, dann wechselt man das System auch nicht mehr. Also auch wenn jetzt wohl Sony besser ist teilweise und Nikon gibt es da natürlich auch noch. Und zwischen den drei muss man sich ja dann irgendwo entscheiden. Viel mehr gibt es dann nicht. Also ich habe eine Canon, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding heißt, weil ich da, warte mal,
das ist wie, ja,
genau,
Rick Riley
am Klavier. Habe ich, die ist super, jetzt gibt es langsam, also es gibt jetzt seit 2 Jahren schon die Nachfolger, die müsste ich jetzt langsam mal haben und habe also früher habe ich 2 Kameras immer dabei gehabt und mit verschiedenen Objektiven drauf, eins mehr Weitwinkel, eins mehr Zoom. Und mittlerweile habe ich hier so ein 24-105 mm drauf und damit mache ich eigentlich alles und das ist super. Und bin eigentlich dann wirklich nur mit einer Kamera unterwegs und mit der Drohne eben von DJI, da gibt's ja im Moment also auch keine Alternative zu. Das ist aber auch im Moment noch nicht das neueste Modell da. Wäre auch mal Fortschritt angesagt. Und es ist natürlich, es ist ja sehr schön. Also es hat ja sich in dem Kameramarkt hat sich ja auch zumindest relativ viel getan, dass jetzt man für so eine blöde Kamera nicht mehr 5.000 Euro ausgeben muss wie früher, sondern Anführungsstrichen nur noch 3.000 Euro. Das ist natürlich auch ganz angenehm. Wobei früher habe ich dann eben ja auch, glaube ich, für 2.000 Euro Filme im Jahr verschossen, ja. Also inklusive der Entwicklung natürlich, ne? Ja. Weil die schickst du natürlich dann auch nicht ein, sondern gibst du dann in ein richtiges Labor, die gibt es ja mittlerweile auch überhaupt nicht mehr und es hat auch alles viel Geld gekostet. Und dann habe ich hier, also wie Marc schon richtig sagte, Adobe Lightroom, da mache ich eigentlich alles mit, Photoshop benutze ich gar nicht, kann ich gar nicht, das macht dann Anna, also meine Frau, die macht dann nochmal, wenn da doch mal jemand blöderweise im Bild rumsteht, dann macht die den Photoshop noch raus.
Mach den mal weg.
Ja, das also ein bisschen mogeln ist schon dabei. Aber wobei, also wie gesagt, es hätte so gewesen sein können.
Wir machen Balken auf die Augen, wenn uns jemand im Weg steht auf unseren Bildern.
Genau, das ist auch gut.
So, jetzt noch, ich will noch mal ganz kurz auf die frühen Jahre zurück, weil mich das natürlich... In meiner Wahrnehmung war das halt okay, das war der Golfkalender. Und du sagtest vorhin, ihr hattet wie viele im ersten Jahr verkauft und was hattet ihr zu verkaufen geplant? Erfolgsgeschichte im ersten Jahr gewesen. Da muss die Begeisterung im Hause groß gewesen sein am Ende, oder?
Ja, das war ein relatives Verlustgeschäft. Ja, also wir haben, wie gesagt, wie ich es dir vorhin erzählt hatte, wir haben ja überhaupt keine Ahnung von dem, was wir da machten, so wie so viele Startups, nur dass sie früher anders hießen. Und dann haben wir eben überlegt, es gibt ungefähr 500, 600 Golfclubs in Deutschland, 10 Kalender pro Golfclub müsste man ja eigentlich loswerden und haben 5.000 gedruckt und ich glaube 4.500 weggeschmissen eben. Und genau, einen von den 500 hattest du dann hoffentlich. Oder also zumindest kenne ich ein paar Kunden, die hatten.
Aber das ist schon irre. Eigentlich ist es wirklich irre, wenn man bedenkt, wie viele Golfer es damals gab es ja auch schon viele, ja, und das waren ja die ersten Boomjahre. Es sind Hunderttausende von Golfern, Mann. Also ich hätte das Gefühl, es ist ein No-Brainer gewesen. Wenn du gesagt hast, du hast 5.000 Stück drucken lassen, dann hätte ich jetzt gesagt, du bist aber ein bisschen bescheiden für das erste Jahr. Ne?
Ja, hätte ich noch angefangen, irgendwie zu gucken, ob ich eine Telefonhotline irgendwo mieten kann für die ganzen Anrufe.
Ja,
die kamen ja gar nicht, die konnte ich dann auch selber annehmen. Ja, das ist, also, na gut, man muss eben doch Marketing machen, sonst ist nicht so einfach. Ja, und dann kam ich ja, witzigerweise kam dann, und da half mir natürlich meine juristische Ausbildung, 2001 ist dann die Zugabeverordnung außer Kraft getreten, die ja damals bis zum Jahr 2001 in Deutschland verbot, so Bonushefte und Gutscheine und sowas als Bundle zu verkaufen oder diese 2:1 Pakete,
ja,
Zahnpasta oder sowas. Das war bis 2001 nicht nicht erlaubt. So, und da ich aber vorhin, wann war ich in Amerika, 98 oder sowas, die hatten ja immer schon diese Gutscheinhefte.
Ja, Two for One und so, ne?
Und dann kam ich eben 2001 auch auf die Idee zu sagen, so, jetzt machen wir eben diesen Golfkalender mit dieser Greenfee-Ermäßigung drin. So, dass, weil ich das einfach von der Idee nett fand, dass man sagt, also, das sollte noch so ein kleiner Anreiz sein, dann die Plätze eben auch zu spielen und dann machen wir eben diese Greenfee-Ermäßigungsgutscheine da rein, so dass ich nach wie vor behaupte, dass wir eigentlich die ersten waren, die Greenfee-Ermäßigungen in Deutschland gemacht haben und das auch erfunden haben. Also erfunden natürlich nicht, sondern aus Amerika hierher gebracht haben, weil das die ganzen anderen, Albrecht, Leisure Breaks und wie sie alle heißen, Köln, die gab es ja damals alle noch überhaupt nicht. Und auch in sonst irgendeiner Form gab es diese Greenfee-Ermäßigung in Deutschland nicht. Und wir hatten, wie gesagt, mit 2001 haben wir das dann in den Golfkalender genommen und ab da lief es dann auch deutlich besser. Also,
sag mal, haben die Clubs das sofort verstanden, dass das eine ziemlich gute Idee ist für sie? Weil es ist ja eher so, oh, jetzt kommt der Herr, macht ein Bild von uns, das ist sowieso klasse, aber jetzt sollen wir auch noch jedem Tom, Dick und Harry irgendwie die Chance geben, mit seinem Partner um die Hälfte zu spielen.
Naja, die Hälfte haben wir ja damals nicht gemacht. Die 2:1, das gab es noch nicht, das kam später, aber mehr so 10-20%. Also das haben die, erfreulich, aber das haben die in der Anfangszeit, haben die das alle super verstanden. Und da haben das auch vor allen Dingen, haben das im Prinzip auch alle Clubs, weil sie gesehen haben, dass was Neues ist, was Cooles, haben das mitgemacht. Also da hat St. Leon Rot problemlos mitgemacht damals, das hat Gut Kaden problemlos mitgemacht damals, ne, die jetzt alle da deutlich zurückhaltender sind mit diesen Greenfee-Ermäßigungen. Was eigentlich schade ist, weil es ja, ich bin ja immer der Meinung, wenn es mit einem hochwertigen Produkt kombiniert ist, auch eine schöne Sache. Wenn man es natürlich in so einem dicken Buch, also das kann man jetzt nicht sehen, also in so einem sehr, sehr dicken Buch hat, dann ist es natürlich irgendwo so ein bisschen beliebig geworden. Wobei ich mittlerweile eben immer, wenn ich bei vielen Golfclubs, wo ich anrufe, immer mit den dicken Büchern oder irgendwie den 30. Gutscheinheft, das irgendwo gedruckt wird, irgendwo in einen Topf geworfen werde und es teilweise echt schwer habe, zu den Clubmanagern überhaupt durchzudringen, dass sie sich die Idee überhaupt so richtig anhören, weil erfreulicherweise hast du den Kalender oft genug geschenkt gekriegt, aber die
Golfplatzbetreiber nicht.
Die hättest du mal an die weitergeben sollen, dann wäre das deutlich besser gewesen. Genau, und ansonsten ist das immer so eine Wellenbewegung. Also ich kann dir das genau kann ich es dir nicht mehr sagen, weil mein Gedächtnis langsam schlecht ist, aber es ist eben so, ja, dann findet mal der süddeutsche Raum das scheiß blöd mit den Greenfee-Ermäßigungen und sagt, wir machen das also grundsätzlich überhaupt nicht mehr. So, dann kommt es im süddeutschen Raum, die machen dann plötzlich wieder mit und die Norddeutschen finden das wieder alle ganz blöd. Also man merkt das richtig so, dass das, also weil die sich ja natürlich auch untereinander irgendwie alle kennen, man merkt so richtig, da setzt sich dann immer so ein gewisser Mainstream durch eine Zeit lang und dann muss man wieder aushaken und geduldig sein. Aber das ist mittlerweile ist das ein bisschen nerviger geworden, witzigerweise, als in der Anfangszeit. Das
ist interessant.
Ich will ja nur gute Clubs in dem Kalender haben. Deshalb hatte ich es zwischendurch, dann höre ich auch auf, ich hatte zwischendurch mal auch rausgenommen für 2 Jahre die Greenfee-Ermäßigung, weil es echt, schwierig war, gute Golfplätze zu finden, die da noch mitgemacht haben. Damit bin ich aber ganz böse auf die Nase geflogen, weil dann, da gingen wirklich die Verkaufszahlen zurück, leider.
Also, das heißt, ist tatsächlich, also
in Wirklichkeit bin ich nur, bin ich gar kein Golfplatzfotograf, sondern Gutscheinverkäufer wahrscheinlich.
Also, wir fragen uns ja manchmal, oder wir fragen ja auch Kollegen, die schreiben, die viel über das Spielen nachdenken, was mag der deutsche Golfer?
Ja.
Also ich glaube, Gutscheine war tatsächlich immer wieder mal im Gespräch. Ne? Also der Deutsche mag gerne Gutscheine. 10 Meter länger so mit dem Driver und viele Gutscheine, das wäre es.
Ja. Gutscheine waren wie Bayern München, die waren immer ganz oben.
Ja, das nun, ist, also der deutsche Golfer ist sowieso ein bisschen anders als der britische Golfer. Das
ist es. Aber Ralf, nur deutsche Golfplätze?
Nee, wir haben ja diesen kleinen Kalender noch, da haben wir internationale Plätze, auch viel links. War ja Penmure letztes Jahr auf dem Titel, extra für Marc.
Extra für mich.
Extra für dich, ja. Nein. Da schon links, aber wobei, also das Kerngebiet ist schon Deutschland. Ja. Irgendwie bin ich in Deutschland hängen geblieben. Wir haben ja auch tolle Golfplätze.
So ja, auf jeden Fall.
Also die sind halt ein bisschen anders und wie kürzlich mal jemand zu mir meinte, die Deutschen können ruhig öfter mal mit einer Kettensäge durch ihre Golfplätze gehen. Weil die teilweise doch sehr waldig sind.
Da gehe ich mit.
Ja, ich komme auch mit.
Genau. Einer bringt den Häcksler mit, einer bringt die Kettensäge mit, dann läuft das. Fangen wir in Burgdorf an.
So geht's.
Es ist vermutlich kein Problem mehr, mit Clubs zu sprechen. Also es wollen doch wahrscheinlich alle dabei sein, oder?
Und na, es gibt schon noch einige, die da nicht mitmachen wollen. Also das ist mit der...
Wegen der Gutscheine oder
was? Wegen der Gutscheine. Sonst, also es gibt auch einen Golfclub in Deutschland, den habe ich mal gefragt, als ich nicht mal die Gutscheine drin hatte, gibt es zwei in Deutschland. Die wollen grundsätzlich nicht keine Publicity, aber ansonsten, gut, das ist kein Problem. Aber für die Gutscheine sind für manche Golfclubs ein Hindernis. Und dann geht's halt leider nicht. Aber wie gesagt, im Moment ist zumindest wieder eine Phase, wo ich viele wirklich gute Plätze kriege, die Gutscheine machen. Also wir haben jetzt auch wieder ganz tolle Plätze drin. Wir haben Flesensee drin, wir haben Bad Griesbach unten drin, Redmar. Also ganz wirklich auch wirklich, wirklich gute Plätze. Und wie gesagt, es gibt so ein, zwei, die hätte ich gerne mal drin nochmal, aber die können halt über diesen Gutschein, über die Gutscheinhürde können sie nicht springen, dann ist es eben so. Aber das macht ja auch nichts.
Darf ich fragen, wie hoch die Auflage jetzt ist und wie viele jetzt verkauft werden?
Ja, jetzt sind wir bei den 5.000 ungefähr.
Also es werden 5.000 verkauft?
Ja. Also in dem Dreh, roundabout, knapp. Also wir drucken 5.000 und die sind dann so gut wie alle weg. Da ist so ein bisschen Puffer ist drin, aber der kann man, also da die Papierpreise auch enorm hochgegangen sind, zu viel Puffer, kann man sich, also 4.500 wegzuschmeißen, das kann man sich heutzutage nicht mehr leisten.
Nee, ne? Und das sind dann auch Branded-Produkte, wo also jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein Golfschau, Golfkalender. Können wir bei dir bestellen und 100 Golfschau-Golfkalender machst du sowas?
Nicht für den Großen. Für den Großen klappt das nicht, weil der ist so aufwendig im Druck. Aber da gibt es auch Branded, wir haben immer ein Kontingent ungebundene Kalender und die binden wir dann selber und die haben unten drunter so eine, kriegen eine längere Rückwand, wo dann die Werbung eingedruckt ist, sodass sie das ganze Jahr drüber zu sehen ist und übersteht.
Okay. Genau, da haben wir auch, dann quasi unten, die hängt über.
Genau, da ist die normale Rückwand wird ausgetauscht durch eine längere und unten der überstehende Teil, da wird quasi ein Aufkleber drauf kaschiert, so dass man das, dass man da den Werbeeindruck hat. Das ist eine ganz schöne Sache. Das hatten wir bis 2008 ganz viel, dann kam da ja die erste Wirtschaftskrise. Da hatten wir auch AIG als Kunden bis dahin. Die sind uns dann erstaunlicherweise weggeflogen, weil sie ja nun pleite waren. Und genau. Mittlerweile kommt das langsam wieder ein bisschen mehr. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und das machen wir sogar auch in kleinen Auflagen. Und alle anderen Kalender kann man tatsächlich die können wir so drucken, dass man da auch eine kleine Auflage macht, wo ein Logo vorne drauf kann oder wo jemand, der ein Firmenturnier hat, meinetwegen auch sein Firmenturnier in dem jeweiligen Monat rot umkringeln
kann. Also dann auch tatsächlich dann, was weiß ich, Preis der Golfschau in oder so.
Genau, ne, ja, das ist, was ja eine ganz witzige Geschichte ist. Also wie gesagt, das können wir alles machen. Gut, wenn man dann so eine Auflage speziell druckt, dann braucht man natürlich auch irgendwie, sagen wir mal, mindestens 50 Stück, dass sich das lohnt und für alle Beteiligten Spaß macht im Grunde genommen. Mhm. Aber das ist ja der Vorteil, dass wir ganz klein sind. Da sind wir echt flexibel im Grunde genommen und ja auch die Grafik im Haus haben, ne? Und auch die Kalenderbindemaschine.
Es ist wirklich homemade.
Ist alles homemade. Das ist hier, also, ja, ihr seid ja nun leider im Podcast. Wenn ihr den Video habt, dann kann ich euch hier durch den Keller führen. Und
ja, oder wir kommen mal vorbei und schauen uns
das. Ja, gerne. Ja, ich war auch gar nicht so weit weg. Du warst ja auf dem Weg nach Green Eagle, bist du auch hier an der Autobahn vorbeigefahren. Das ist ja nur 5 Minuten Umweg.
Da hat er ins Wasser gepattet.
Ja, habe ich schon gehört. Ich habe auch schon mal im Bunker gepattet.
Habe ich schon gehört. Yes!
Das erzählen wir doch alle auf dem Golfplatz. Kannst du hier kaum noch
Lustig
spielen? Und so,
my work is done here. Thank you.
Aber Basche ist dann runtergeklettert und hat den Ball noch rausgeholt für uns. Sag mal, ganz kurze, das heißt ganz kurz, das ist ja dann doch, du hast dich ja sehr auf den Kalender einfach fokussiert, ne?
Ja, das ist schon das Wichtigste im Grunde. Ja, ja, im Prinzip, so dass also auch viel, viel Arbeit da natürlich in der eigentlichen Verlagsarbeit ist, wenn man so will, im Grunde genommen. Und auch viel, viel Zeit in Anspruch nimmt, die ich eigentlich gerne lieber fast beim Fotografieren oder beim Golfspielen verbringen würde. Aber das ist es eben so. Es ist natürlich auch, muss ja auch ehrlicherweise sagen, in Deutschland ist es auch schwierig von Golfclubs und die kommen ja letztlich als Abnehmer nur in Frage für die Fotos, von denen Geld zu kriegen, weil es also viele Golfclubs nun ja auch in Deutschland gibt, denen es finanziell gar nicht so wahnsinnig gut geht und die da leider dann auch bei den Fotos sparen, aus meiner Sicht natürlich leider. Mhm.
Naja, nicht nur aus deiner Sicht. Es ist ja tatsächlich so, dass man, wenn man diese, also ich kenne Anlagen, da gibt es zwar ein bisschen Fotografie, aber da wird auch viel noch mit Stockfotos gearbeitet. Dann sieht man
diese. Da gibt es ja immer diese eine, wo diese behandschuhte Hand, die den Ball aus dem Loch holt, die auf jeder Internetseite.
Oder
ich bin Idiot, dass ich dieses Foto nicht gemacht habe.
Oder das junge Mädchen, das quasi auf dem Boden liegt und drüber guckt, ab der sich den Putt anschaut. Ja. Ja, das ist schon extrem außergewöhnlich. Ja.
Quick Nine?
Frank, sollen wir eine Quick Nine mal versuchen?
Ich denke schon. Also, du weißt ja, auf welche Fragen ich mich immer freue.
Ja, ja, ja. Ich habe ja so. Okay. Die Quick Nine heute.
Mr. Dern. Ein paar
Fragen kamen ja immer wieder. Vor die Wahl gestellt, einen All-Inclusive-Urlaub in Thailand zu machen oder eine Woche im Wohnwagen in Irland zu verbringen, würdest du dich wie entscheiden und warum?
Na, das ist keine ernste Frage. Irland natürlich. Ne?
Richtig.
Muss ja nicht mehr überlegen. Bleiben die Fragen so leicht?
Ja. Also wir hatten schon Gäste, die waren überfordert, oder?
Hatten wir.
Ja, okay, dann vielleicht ein bisschen komplizierter.
Genau, die Vielfalt, von der ich
gesprochen habe. Nach 18 Loch und 3 Bieren an einem Samstagmorgen schlagen deine Jungs vor, noch einmal eine schnelle 9 zu gehen. Du wirst zu Hause von deinen Lieben erwartet. Wie entscheidest du dich und warum?
Naja, Golf spielen, das ist ja... Also erstens habe ich da dankenswerterweise auch genug Verständnis. Man erwartet sowieso nicht von mir, dass ich nüchtern vom Golfplatz zurückkomme. Und zweitens ist das ja das, was wir, wenn wir in Irland oder Schottland unterwegs sind, sowieso immer machen. Dann spielen wir morgens eine Runde Golf, dann gibt's 2 Guinness und dann geht's auf die Nachmittags. Doch, ich frage mich nur, warum nur 9 Loch? Das ist eine Fangfrage.
Das ist eine Fangfrage. Quite to my liking, this man.
Absolut. Ja.
Naja, aber es ist merkwürdig. Das funktioniert bei diesen alten Längsplätzen doch Außergewöhnlich.
Ja, die sind kürzer, man ist schneller rum.
Man ist schneller rum. Auch die Abstände zwischen Grüns und Abschläge. Das ist einfach, es ist so kompakt, dass man tatsächlich Lunch haben oder seinen Lunch nehmen kann und dann wirklich noch bequem 18 spielen kann, ohne am Abend erledigt in irgendeiner Ecke zu hängen, sondern erst am späteren Abend erledigt in einer Ecke zu hängen. Jeans oder nicht Jeans? Oder welche Klamotten gehen überhaupt nicht auf dem Golfplatz?
Also notfalls auch mal in Jeans, aber eher nicht. Also in Shorts. Ich bin ja der Meinung, wirst du nicht zustimmen, dass man das Golfen spielt, ist, dass man in kurzen Hosen spielt. Ich weiß, Entsetzen im Gesicht schon mal.
Nein, ich habe gar nichts gegen Shorts.
Zu warm einfach.
Ich habe einfach keine schönen Beine.
Ja gut, das. Sebastian, einen Podcast gehabt, ihr ja auch einen Podcast gemacht.
Du gewinnst das Jahresmatchplay. Okay?
Ja. Yeah.
Gefeiert wird, sag mal, was führst du für ein Handicap im Moment? Die Deutschen fragen immer nach dem Handicap, aber es würde mich
interessieren. Ja, das ist in Deutschland natürlich auch ganz wichtig. Ich habe auf dem Papier noch ein Handicap von 8, aber bin da weit von entfernt. Also ich spiele irgendwo, weiß ich nicht, zwischen 12 und 18 oder irgendwie sowas. Ja.
Schwer einstellig zu bleiben, ne?
Ja, also ich habe früher mal so halbwegs solide 6 so gespielt und dann, ja, weiß ich auch nicht. Und ich war nie jemand, der ein Riesentalent fürs Golf hat. Ich musste immer sehr viel trainieren und jetzt war eine Zeit lang dann doch weniger Zeit. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich es irgendwann mal wieder kann. Aber es tut manchmal schon ein bisschen weh. Also es ist...
Ja, wenn man nicht mehr chippen kann, zum Beispiel.
Ja, das geht noch. Ich habe Angst vor der T-Box mittlerweile. Wie mein Driver ist da sehr erratisch in seinen Ergebnissen. Ich muss einfach mal wieder neues Material besorgen. Das.
Okay, also du gewinnst trotzdem, ja, aus einem irgendwelchen Zufall heraus das Jahresmatchplay. Gefeiert wird in einer Karaoke-Bar. Mit welchem Song beginnst du den Abend und welches Lied singst du, um am Ende den Laden auszuräumen? Nicht singen kann
ich. Ich fürchte, mein erstes Lied räumt den Abend dann schon aus. Ich bin ja auch mangels Talent mal aus dem Kirchenchor geflogen, was schade war, weil da die ganzen netten Mädchen drin waren. wirklich passiert.
Du bist wirklich aus dem Chor geflogen, aus einem Kirchenchor.
Also mangels Talentlosigkeit. Wow. Mangels Talent. Ja, also das war so ein Kirchenchor und da kam man dann irgendwie, also Ralf, ist ja alles toll, komm, willst du nicht mal so ein bisschen, ich gebe dir mal so ein bisschen Einzelunterricht, so den Zaunfall habe ich dann verstanden und bin beim Golf geblieben.
Was singst du an deinem Karaoke-Abend? Erstes Lied.
Ein Requiem dann, ne?
Ein Requiem.
Achso, nee, ich habe ja gewonnen. Entschuldigung, das ist so ungewohnt. Natürlich We Are The Champions.
We Are The Champions, okay. Ja, ich schreibe das hier schon mal auf.
Der Laden dann leer.
Und genau, We Are The Champions zum Anfang, wunderbar.
Dann ein paar Guinness, ein paar Jameson und
ein paar Guinness, ja. Ein paar Drums noch dahinter und dann?
Dann irgendwas, was man gut leihen kann. Pokes.
Oh. Neulich habe ich die Pokes reingestellt. Was würdest du singen wollen?
Wie heißt es? Ich komme gerade. Also, da gibt es ja die zwei tollen Lieder. Ich habe mir den oft auf YouTube angeguckt. Auch der ist ja, wie heißt der denn? Ich komme jetzt gerade auch nicht auf den Namen.
Shane McGowan, glaube ich.
Ja, so. Ja, ja.
Der Mann ohne oder mit den Zahnruinen im Gesicht.
Also ich habe auch.
Ich weiß es nicht.
Also ich habe auch. Ich komme mal zur ersten Frage zurück. Ich war mal, also wir haben, als wir in Irland waren, da waren wir in der Kneipe. Da sind wir dann morgens um 5. Wir haben um 12 haben sie die Kneipe von innen zugeschlossen. Wir sind dann morgens um 5 aus der Kneipe raus und um 9 standen wir wieder auf dem Golfplatz. Also das war toll. Also gerade deshalb immer Irland. Die Leute sind unglaublich freundlich und mit denen kann man feiern. Aber ich weiß nicht mehr, was wir da gesungen haben. Da haben wir ganz viel gesungen. Ich weiß es nicht mehr. Das Lied würde ich wieder singen.
Das macht die Sache nicht einfacher, Frank. Wie soll ich dieses Problem lösen?
Wie heißt denn dieses Lied? Dann das tolle Lied von den Pokes dann.
If I should fall from grace with God.
Ja, das klingt gut. Ich kann mir immer Namen so schlecht merken.
Ah, okay, ich gucke mal nach und schicke dir zwei Titel und dann kannst du
dich... Achso, also musst das... Ah, okay, ich suche mir das
aus. Es kommt nämlich auf die Liste, es kommt auf unsere Spotify-Liste.
Entschuldigung, dann reiche ich das nach. Ich reiche das, ich google das, wenn wir hier durch sind, das reiche ich unmittelbar nach und genau.
Also ich finde das gut, er hat jetzt eine Minute lang geredet, dass er nicht weiß, welches Lied er nimmt.
Der Dingsbums
hat eine Minute lang geschwiegen und wusste nicht, welches Lied er nehmen sollte.
Ja, wie heißt der Old Man Ding? Ich kann das jetzt nicht singen, dann macht ihr ja auch Schluss, das geht ja.
ist okay. Ich muss jetzt nicht. Welchen Etikettenbruch findest du absolut unerträglich? Wofür hast du kein Verständnis?
Viele, witzigerweise. Also, ich habe auch schon rausgehört, als ich die letzten Podcasts angehört habe, ihr seid da konservativ. Da zähle ich mich leider beim Golf auch zu irgendwo. Also was gar nicht, na gut, nee, das wäre ein Regelbruch. Bogeln geht gar nicht. Etikettenbruch. Schwierig. Also was Langweiliges wie Pitchmark oder sonst was. Andere beim Spiel schimpfen, zu viel schimpfen über das eigene Spiel und andere beim Spiel stören, schlechte Stimmung im Flight verbreiten, auch wenn das jetzt nicht
Etikette, wie schnell das geht, ne?
Im engeren Sinne ist. Ja. Also es gibt ja so ein paar Leute, mit denen es echt unangenehm zu spielen ist, weil sie so maulig dann werden irgendwie,
diese Hacken. Das kann ich gar nicht leiden. Die dann ununterbrochen schlechte Laune haben.
Ja, das ist, wie gesagt, das ist ein absolutes No-Go beim Golf, sonst es gibt ja so ein paar Leute, die sind erst neu dabei und die haben halt noch keine Ahnung von der Etikette. Die laufen ja ständig durch die Puttlinie, quatschen ständig dazwischen. Das macht mir eigentlich alles gar nichts. Da bin ich relativ entspannt. Bunker sollte man natürlich haken und Divid zurücklegen und Pitch machen sowieso, das ist ja klar. Aber das ist ja nichts, da kann man die Leute ja darauf hinweisen. So einen Mauligen, den kriegst du ja nicht in den Griff, das nervt.
Ja, absolut. Wenn du bis zum Lebensende nur noch einen einzigen Platz spielen durftest, also nicht nur noch einmal, sondern immer und immer, welcher wäre das?
Ich habe ja damals ein 54-Loch-Turnier auf unserer 9-Loch-Golfanlage damals gespielt. So fühlt sich das dann wahrscheinlich an.
Groundhog Day.
Da stehst du morgens um 6 Uhr auf und kriegst einen Drehwurm. Ja. Gute Frage.
Ich meine, du
St. Dionys.
Ja, bitte?
St. Dionys würde mir, glaube ich, Spaß machen.
Ein deutscher Kurs.
Okay. Ja. Also irgendwie Pebble Beach und so, das, ja klar, aber das ist ja. Ich überlege, warte mal. Cruden Bay, kann ich nochmal tauschen? Cruden Bay. Cruden Bay ist schon gut.
Ich habe da eine Idee für dich, die ich dir sowieso nahelegen will, aber da kommen wir dann nach oder nächste Woche oder irgendwann mal nicht in diesem Podcast zueinander.
Was mit Irland und Alkohol zu tun hat, bin ich dabei.
Nichts mit Irland, aber wahrscheinlich was mit Alkohol zu tun.
Ja, das ist gut, dann ist reicht.
Deine Frau spielt
50%.
Golf. 50%. Deine Frau spielt Golf.
Ja, aber viel, viel zu selten und die mag das unheimlich gerne, die würde gerne sehr viel mehr, aber hatte ich die drei Kinder erwähnt? Und
ja, hattest du. Ja. Und die aber drei Kinder spielen alle Golf?
Die spielen alle Golf, ja.
Und ihr spielt auch zusammen?
Wir spielen auch, ja genau, und wir leben
und trotzdem noch. Und ihr vertragt euch ja auch dabei.
Genau, ja. Wir haben jetzt ein Abo für die Notambulanz und dann geht das.
Okay, links oder Parkland zum Spielen und zum Fotografieren? Was ist dir lieber?
Links.
Immer.
Immer.
Auch zum Fotografieren.
Ja, natürlich. Also, das ist ja auch gut. Also, wobei zum Fotografieren macht beides Spaß, aber eigentlich, ich bin einfach Linksgolfer. Ich finde, das ist irgendwie, da kommt's her, das Spiel, und da bist du am Meer und das ist einfach, ich finde es einfach toll. Ja, auch zum Fotografieren. Ja. Wobei, man braucht besseres Licht auf dem Linksplatz, hatte ich ja schon erwähnt.
Ja.
Hast du schon mal du hast die richtig hohen Dünen. Also in Irland ist es leichter, Linksplätze zu fotografieren als in Schottland, weil die ja einfach die höheren Dünen haben.
Ja, also gerade so die Ostküstenplätze in Schottland, die sind zum Teil, also das sind die Dünen wirklich Hummocks eher, ne? So kleine Erhebungen.
Ja, genau.
Du hast ja erwähnt, da gibt es zwar ein oder zwei Löcher mit schönen großen, ja, aber diese richtig erhabenen großen Dünen, die gibt es dann Richtung Aberdeen da hoch vielleicht. Ja?
Genau, und Peterhead da oben, ja. Genau, ja, da gibt es tolle, und gerade im Westen von Irland hast du natürlich irre Dünen, das ist schon
steht auf meiner Liste.
Ich weiß, das sage ich dir ja schon länger, dass du da mal hin musst.
Du hast dich für die Fotografie und gegen Jura entschieden?
Ja, also das war ja keine Entscheidung, das ist so passiert. Genau.
Gibt es Momente, aber also, wo du das bereust?
Nein, überhaupt nicht. Also ich merke das auch, wenn ich zu lange am Schreibtisch sitze, dann, ich bin gern draußen und mag die Natur. Das ist ja einfach, Golf ist ja auch so ein Naturding, und wenn ich so ich habe das ja gemacht auch während des Referendariats dann bei Jura, und dann sitze ja von morgens um 9 bis abends um 10 im Büro, und irgendwie da fehlt, also auch das habe ich gerne gemacht, aber da fehlt einem dann irgendwas, ja, finde ich. Ja, und ja. Deshalb, so meine Kinder bereuen das manchmal, wenn sie so sehen, was die anderen von meinen Freunden, die Anwälte sind, was die so monetär bewegen. Ich bereue es nicht.
Was die Kinder für Schuhe haben, ja.
So ungefähr, genau. Die sind ja gerade durch Instagram und Co. Da muss man das Weltbild ja manchmal ein bisschen gerade rücken.
Ja, ja. Matchplay oder Zählspiel?
Matchplay.
Bier auf dem Platz?
Entschuldigung?
Bier auf dem Platz.
Selten. Also habe ich nichts dagegen, aber mache ich witzigerweise nicht oft. Also zwischen den Runden. Aber also so mit der, irgendwann wird man, also ich wenn ich eins trinke, dann brauche ich das zweite und das dritte, und dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr beim Golfspielen. Das ist das Problem.
Musik auf der Range?
Ich habe mal mit Kopfhörern probiert, das war nicht meins. Wenn das andere machen, habe ich nichts dagegen, aber ich würde sie mir jetzt nicht selber mitbringen. Eher nein dann vielleicht. Ja. Aber wie gesagt, auch da bin ich finde es auch witzig, wenn, also ich, da bin ich gar nicht, ich bin da nicht so Traditionalist, dass ich jetzt sagen würde, keine Party auf dem Golfplatz, solange andere nicht gestört werden und
Nein, ich glaube auch, dass das auch wirklich, also, man muss ja nicht mit plärrender Musik über den Golfplatz fahren, aber
für mich eher nicht unbedingt, also gerade so auf dem Linksplatz bräuchte ich jetzt keine, da reicht ja das Meeresrauschen, das ist ja Musik quasi, aber ja. Hab da grundsätzlich nichts gegen. Also wäre da durchaus offen. Witzigerweise finde man, also das finde ich erschreckend, um auf das Bier nochmal zurückzukommen, das finde ich erschreckend, dass man oft auf den Linksplätzen leere Bierdosen im Raff findet, in Unmengen im Grunde genommen. Ich bewege mich ja, wie gesagt, oft im Raff. Also ich finde da viele leere Bierdosen. Das finde ich schon, das ist ein Etikettenverstoß, den ich auch relativ inakzeptabel finde. Also nicht, das zu trinken, aber
die Dosen wegzuschmeißen. Ich bin nicht sicher, ob das Golfer sind.
Also, ich glaube schon, weil da ist ja immer ein Zaun. Ja, ach so, könnte sein. Nee, die haben ja immer Way of Ride.
Auf der anderen Seite, ich habe sie.
Aber ich finde die so oft im Rafter, ja, also das spricht viel für Golfer. Aber vielleicht sind es auch die Amis oder sind bestimmt die Amerikaner.
Ja, definitiv.
Oder die Schweden. Oder die Deutschen.
Die Norweger.
Ja, die Dänen.
Welche ist die schönste Bahn, die du jemals fotografiert hast?
Oh, das ist nicht. Oh, es gibt so viele schöne Golflöcher. Oh, kann ich das nachreichen auch noch? Nein.
Du musst gar nicht drauf antworten, weil die nächste ist
vielleicht überlege, sogar noch komplizierter. Es gibt wirklich so unglaublich viele schöne Golflöcher. Ich habe ja tatsächlich Pebble Beach gespielt. Den habe ich auch fotografiert, allerdings nicht professionell. Das ist natürlich schon ein traumhaftes Par 3. Die 8? Das ist.
Also, ist es die 8, Frank?
Nee, es ist später. 7.
Nee.
Das ist das kleine 100.
Mit der Schlucht, das ist aber keine Part 3.
Die 8 und dann ist es.
Ist ein Part 4, wo der John Spieth, war das Spieth, der quasi.
Das kleine, das kurze. Das kurze ist, glaube ich, 7, ne?
Oder es ist die 7.
Ich glaube,
die 7. Also dieses traumhafte. Oder es gibt das mit dem Raven dazwischen. Genau, okay, das tolerieren wir alle und machen uns als Golfplatz-Architektur-Kenner einen Namen.
Okay. Naja, oder wir wissen ja, welches Loch es ist. Und naja, gut, es gibt natürlich auch in Kahn gibt es unglaublich schöne Paar 3s. Croon Bay ist, na gut, das ist ja blind, das Paar 3. Das ist nicht unbedingt
das gut. Das berühmte,
ja. Nach der Bathtub.
Gibt es Bahnen, die, obwohl du sie wunderschön findest, sich dem fotografischen Blick entziehen?
Ja, das gibt's häufig. Die kriegst die einfach nicht drauf, weil dann das, also das ist ganz oft natürlich bei Paar 5 Löchern. Deshalb sieht man ja auch, wenn du dir Golfbücher und Zeitschriften und sowas anguckst, du wirst überproportional viele Paar 3 Löcher finden natürlich, weil die einfach schön sind und ja sich alles quasi so in einem Ort konzentriert oder genau, wie auch seit den Green Eagle, das ist natürlich auch ein traumhaftes Paar 3, die, oh Gott, was ist das denn, die 15 oder sowas muss das sein, ne? Mit den runden Dingern im Wasser, die hatten wir auch mal vor langen Jahren auf dem Kalendertitel, wunderschön, alles perfekt gemacht, dann haben sie jetzt dieses Neugestaltete, das kenne ich noch gar nicht, so, und deshalb sind natürlich die Paar 3 und oftmals die Paar 4 Löcher wesentlich einfacher zu fotografieren als die Paar 5 Löcher, weil du, wenn du, insbesondere wenn es ein Dockleg ist oder so, das können wunderschöne und taktisch super Löcher sein, du kriegst es nicht, wenn gerade die Perspektive vom Abschlag die interessante ist, du kriegst es einfach nicht aufs Bild, weil da bin ich altmodisch und finde, also eine Fahne gehört schon auf ein Golfbild irgendwo, sonst ist es
ja, sonst könnte es auch Landschaft kein Golfbild sein,
ne? Da mag ich ein bisschen engstirnig sein, aber ist so.
Hast du schon mal einen Golfplatz von den Grüns zurück zu den Tees fotografiert?
Ja, auch öfter mal. Das bietet sich ja auch oft an. Das, also auch gerade wieder an den PA3s, wenn der Abschlag so ein bisschen erhöht ist oder sowas, dann kriegt man das gut drauf. Oder hier in, ja, ist er denn der bei Dublin auch der Parkland, wo sie das irische Kreuz dann unterhalb der Abschläge des Par 3s haben, das Druids Glen. Ne, das, da siehst du ja, die haben so ein Blumenbeet unter den Abschlägen und nur wenn du vom Grün zurückguckst, siehst du das überhaupt, dass sie da das irische Kreuz haben beispielsweise. Da geht's ja gar nicht anders. Obwohl das Loch von oben auch wunderschön ist, mit da übrigens.
Man hört ja dauernd von Signature Holes und sowas. Okay. Ja, also ich bin der Meinung, dass ein guter Golfplatz kein Signature Hole braucht, weil es alles
18.
Signature Holes sind. Nur ein gutes 19. Loch braucht er.
Das ist
aber wenn du jetzt auf einen Platz gehst, der also ein Signature Hole hat, ist das bei dir ganz oben auf dem Programm oder suchst du dir lieber was anderes, wo man nicht unbedingt weiß, welcher Golfkurs das ist?
Naja, das Signature Hole mache ich natürlich auch immer mit. Es ist auch wichtig. Das ist ganz witzig, wenn ich, ich bin witzigerweise lieber auf dem Platz, wo noch kein Anführungsstrichen richtiger Fotograf vorher war. Oder ich zumindest nicht die Fotos gesehen habe, weil man dann schon so auf bestimmte Perspektiven festgelegt ist und sagt, das willst du ja auf jeden Fall jetzt irgendwie auch mitmachen. Und dann merkt man, man ist gar nicht so richtig frei, in dem das zu suchen. Aber nein, aber ich finde Signature Holes eigentlich auch ganz witzig, wenn das nicht das einzige gute Loch auf dem Platz ist. Und das fotografiere ich schon gerne. Also da habe ich, ich habe keine Vorbehalte gegen Signature Holes im Grunde genommen. Ich finde da Signature Hole freundlich. Ich habe das auch schon öfter mal gehabt und das finde ich also auch immer ganz witzig, dass mir Clubs dann hinterher sagen, obwohl ich weiß immer gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also ich hätte jetzt gar nicht erkannt, dass das bei uns auf dem Golfplatz ist, weil den Blickwinkel haben wir noch nie gesehen. Das höre ich öfter mal. Ich weiß immer gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich freue mich trotzdem drüber.
Also ich finde das toll, wenn ich ein Golfbild sehe und ich habe keine Ahnung, wo das ist. Und dann frage ich und dann sage ich, da hast du da auch schon gespielt. Einmal, sondern wow. Und das sind dann also wirklich Anblicke, die man noch nicht gesehen hat.
Genau, da haben wir eine neue Perspektive gefunden. Das ist ja eigentlich der Witz bei der Geschichte auch. Das stimmt und Und es gibt ja auch Golfplätze, und da haben es die ausländischen Fotografen, glaube ich, auch teilweise leichter. Es gibt Golfplätze, da kannst du die Augen zumachen und fotografieren und hast trotzdem 9 von 10 Bildern sind wirklich gut, weil die Plätze einfach so unglaublich gut sind. Da gibt es in Deutschland eben auch ein paar von, oder weil sie einfach auch so spektakulär sind im Grunde genommen. Das so ein bisschen geschminkt quasi. Mhm. Das macht das nicht leichter.
Wenn du nicht im Auftrag des Golfsports unterwegs wärst, was würdest du machen?
Dann müsste ich ja Jura machen. Ich kann ja sonst nichts.
Müsste ich.
Ja, also das ist, genau, ich bin schon dann.
Du hast ja einen Job.
Ich habe ja einen Job. Genau, Basketball, fürs Basketball. Ich habe früher gern Basketball gemacht. Dafür hat es nicht gereicht. Mittlerweile sind die Knochen auch alle kaputt. Also das. Es bleibt jetzt nur noch Golf oder Jura, und da fällt es dann leicht.
So, kriegst du Feedback von deinen Leuten? Also nicht von den Clubs, wahrscheinlich von den Clubs.
Von den Kunden.
Was liebt der Deutsche an der Golffotografie? Was mag der gerne sehen? So oder der Golffan im Allgemeinen oder deine Fans? Was finden die besonders schön?
Erschreckend, also ich hatte vor kurzem, also erschreckender, also blöderweise oder wie auch immer, die Drohnenbilder kommen schon gut an, das merkt man. Ich hatte vor kurzem, aber da hatte ich mal was auf Facebook gemacht, und da schrieb mal einer, hey, ich find's toll, du hast auch viele Bilder vom Boden und nicht so viel Drohnenfotografie. Das hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Und ansonsten, ehrlicherweise, kriege ich gar nicht. Also die meisten, ich kriege Feedback eher in dem Sinne, dass die Leute, dass unsere Kunden uns mir sagen, wo man gut hinfahren kann, wo schöne Golfplätze sind. Und da wir auch so klein sind, ich telefoniere viel mit unseren Kunden, wenn die bestellen. Also es gibt so Kunden, die rufen dann jedes Jahr an, dann plaudern wir da so eine Viertelstunde, und das macht mir auch Spaß. Aber also, dass ich jetzt wirklich konkret Feedback zu den Bildern kriegen würde, könnte ich gar nicht sagen. Also wäre ich durchaus offen, würde mir Spaß machen. Aber auch, überlege auch gerade, wenn ich die Facebook, Instagram, eigentlich auch nicht. Also wie gesagt, den einen Kommentar, was ich gerade gesagt habe, das fand ich schon toll. Das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir auch so ein bisschen gesagt, da machst du jetzt weiter so quasi. Und nicht nur Drohne, was ja deutlich leichter ist auch, ne? Weil das Licht ist immer besser, weil du immer von oben kommst. Das ist ja schon leichter.
Diese Drohnenaufnahmen, Marc, ich glaube, wir hatten ja auch drüber gesprochen, als Augusta lief, die haben ja auch dieses Jahr zum ersten Mal in der Fernsehübertragung diese Drohnen eingesetzt, die aber nicht halt jetzt von ganz oben, sondern die so
diese Halbung, die so,
ja, wo man richtig dann auch die Grüns und die ganzen Rolling Banks und so weiter gesehen hat. Das ist schon eine tolle Sache, aber das ist ja wieder die Gefahr, dass jeder, der sich eine Drohne kauft, auf einmal Fotograf ist.
Ganz genau.
Also das ist ja...
Das ist,
gut, genau, aber das sind wir nun mal alle, ne? Also ich meine, das dürfen wir ja nicht vergessen. Also wir sind nicht alle Fotografen, bitte verzeih, aber die meisten von uns, unsere Insta-Feeds sind voll, entweder mit Selbstporträts und Selfies, wo wir irgendwie die Kamera grinsen und so tun, als wären wir irgendwie begeistert davon, irgendwie auf dem Golfplatz zu sein. Wobei, also da kriege ich mich nicht zu.
Ich hab das ja gehört.
Ja, das geht nicht.
Wir suchen
einen ganz besonderen Blickwinkel und fotografieren abgebrochene Tees oder sowas. Also eigentlich sind wir alle so verkappte Künstler, so ein bisschen. Ne?
Wir haben das doch gemeistert, diese Art. Diese Kunst haben wir doch gemeistert, diese Selfies mit dem...
Unsere Selfies sind großartig.
Ja. Finde ich auch.
Ein Buch heraus. Oder wir machen ein Selfie-Kalender.
Das wäre auch ein Kalender.
Selfie-Kalender.
Ja, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Golfschau, kennst du diesen Fireman's Kalender, den es in den USA gibt, wo die ganzen Jungs und die ganzen Feuerwehrmänner und so weiter, so mal einen Kalender sollten wir machen.
So ein Erotik-Kalender für unsere
auf
für
Golfplatz.
Zahlreichen weiblichen
Kunden. Richtig. Ja, weißt du, im November, wie ich gerne auf den Golfplatz gehe.
Ja, genau. Ja.
Da müsst ihr aber hohe Auflage einplanen dann, ne? Bei den Papierpreisen.
Ja. Warum liebst du dieses unerträglich schwere, seltsam altmodische, nervige, völlig frustrierende Spiel so sehr?
Wir sagen ja, ich liebe, ich hasse es.
Ja, I just can't let go.
Ja, genau, so ungefähr. Die Schläger kommen immer mit. Das ist ja gute Frage. Weil ich es nicht kann. Wenn ich es irgendwann mal kann, dann höre ich auf damit, dann macht es keinen Spaß mehr. Aber das wird noch lange dauern, nie erreicht sein. Es ist ja eine innere Haltung irgendwo. Es ist ja wirklich Spirit of the Game. Eigentlich fasst das ja alles zusammen im Grunde genommen. Und wer Golf spielt oder wer Golf richtig spielt, der weiß ja, was damit gemeint ist, würde ich sagen.
Ja.
Also, ne, genau, oder wie Herr Stefan, also ich habe da lange, ich habe ja eure, das den mit Stefan Maywald gehört, den Podcast, da ging es ja darum, wenn du Golf nicht ernst nimmst, ich habe da jetzt bestimmt eine Stunde lang drüber nachgedacht, nimmst du es überhaupt richtig ernst und was bedeutet das überhaupt? Weil, also ich gehöre nicht zu den Golfern, deshalb war ich auch schnell beim Matchplay und nicht beim Strokeplay, die jetzt so großartig auf ihr Score achten und trotzdem würde ich von mir behaupten, ich nehme dieses Spiel schon ernst. Hab dann eben überlegt, was bedeutet das überhaupt im Grunde genommen? Aber wahrscheinlich ist es da immer rauszugehen und also zum einen natürlich die Natur zu genießen, man kann es so ewig lange spielen und zumindest jeden Schlag dann, oder mehr oder weniger jeden Schlag dann ernst zu nehmen irgendwo. Und wenn er nicht klappt, dann ärgert man sich halt.
Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, wenn er nicht klappt, nachdem man ihn nicht ernst genommen hat, ärgert man sich ja dreifach, ne?
Ja, das stimmt. Na, ich weiß es nicht. Warum liebt ihr das Spiel so?
Bitte?
Oder darf ich hier?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das muss Frank beantworten, sonst höre ich nicht auf. Und wir haben so wenig
Zeit. Warum liebst du das Spiel doch nicht?
Du liebst es gar nicht.
Doch, ich liebe das Spiel. Also ich, und da geht es ja auch um das Ernstnehmen. Und das Ernstnehmen hat ja nicht unbedingt was mit der Score zu tun. Ich glaube, mit Stefan haben wir uns darauf geeinigt, dass zwei Sachen, die dazugehören, erstmal, dass man das Spiel, dass man wenigstens einigermaßen gut spielt und das Spiel so gut versucht zu spielen, wie man es spielen kann. Und dass man ein bisschen von Golfgeschichte Ahnung hat. Ja, das bedeutet, das wären zwei Sachen, die bedeuten, dass man es ernst nimmt. Ich lege mich ja auch gerne dauernd, oder das ist nicht dauernd, ich lege mich ja auch gerne ab und zu mal mit Leuten an.
Sehr zu meinem Missvergnügen.
Okay, aber so what. Golf mit einem Hobby zu vergleichen. Ja, Golf ist für mich kein Hobby. Wenn Leute das als Hobby sehen, fine, I don't give a fuck. Ja, aber für mich ist Golf eine Lebensart, wie man lebt. So, das ist für mich Golf. Und ich bin auch, du hast ja gesagt, du hast ziemlich früh mit dem Golfspielen angefangen. Mhm. Ich habe angefangen, das Spiel ernst zu nehmen, da war ich vielleicht, 22, 23, sowas in der Gegend, ja. Und auch nicht unbedingt, weil ich wollte, sondern weil ich es halt auf einmal konstant vor mir hatte durch meinen Schwiegervater und meine Schwager. Und dass man dass man es ernst nimmt, dass man dem Spiel Respekt gibt und dann ist wie alles andere. So, was man reintut, kriegt man auch wieder raus, ja. Und für mich, das Ernst nehmen bedeutet, dass ich auch dann viel vom Spiel wiederbekomme. Deswegen liebe ich das Spiel. Marc, warum liebst du das Spiel? I'll give it right back to you.
Ich glaube, das kann man kaum toppen, was du gesagt hast. Ach. Das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen und vielleicht irgendwann mal.
Weil es ein Sonntagnachmittag ist, oder wie? An einem Sonntagnachmittag
will ich dir nicht widersprechen. Es hat viel, ja, ich widerspreche.
Am Montagabend.
Schon wieder, ich glaube, es ist das zweite Mal, dass ich dir nicht widersprochen habe.
Unglaublich, es ist ein Trend.
Ja, aber es hat viel auch mit dem, was du gesagt hast, zu tun, Ralf. Also auch draußen zu sein, diese Natur erleben zu können. Mhm. Deshalb ist es zum Beispiel auch so, klar kann man Musik hören auf einem Golfplatz, der irgendwie halt nicht dieses Naturerleben ermöglicht. Aber warum sollte ich irgendwie auf dem Linksplatz Golf Musik hören? Und ich bin halt tatsächlich auch jemand, ich liebe all das, was dazugehört.
Genau.
Clubhouse.
Rituals. Clubhäuser.
Equipment, Klamotten. Also ich bin tatsächlich, es ist wirklich eine unfassbare Leidenschaft und sie ist quasi, quasi die Oper unter den Sportarten, ja, so wo quasi alle Kunst zusammenkommt, um etwas unglaublich Schönes zu produzieren, die Geschichte, das Design, die Technologie, den Spirit, also all diese Sachen, ja, und auch den übermäßig unsinnigen Alkoholkonsum danach. Und ja, also all das ist einfach etwas, was mir sehr liegt. Also jetzt nicht das Saufen in erster Linie, aber wie unterschiedlich das Spiel auch sein kann. Also ich habe das Vergnügen mal gehabt, jemanden kennenzulernen, jemand bei uns auf dem Platz, der Ende 80 jeden Tag draußen ist. Und wenn er nicht spielen kann, weil ihm da was wehtut, dann nimmt er einen Putter mit und läuft auch noch mal durch die Gegend, ja, und dann puttert er halt nur. Und gleichzeitig hast du dann so diese Young Guns, mit denen mein Sohn sich da zum Teil umgibt, die spielen halt zum Teil mal vier, also du hast es neulich gesehen in Italien, der Gewinner, der Norwin Gohm, hat, glaube ich, in drei Runden 5 Bogies gespielt.
Oh Gott.
5 Bogies in 3 Runden. Hallo. Also, ja.
Einen schlechten Tag gehabt.
Ja, und die spielen einfach auch dann komplett andere Spiele. Es hat nichts, oder auch was die Pros machen. Ja, ja. Also, es hat ja nichts mit dem zu tun, was ich betreibe. Und doch ist es im Kern dasselbe.
Und das kann ich bestätigen, dass das nichts damit zu tun hat, was du machst.
Ja, aber wie gesagt, es
hat nichts damit zu tun, was ich da tue. Und trotzdem ist es im Kern dasselbe. Oder wir haben dieselben Geräte oder ähnliche Geräte.
Ja, wir müssen endlich mal eine Runde zusammen spielen.
Das machen wir.
Das machen wir. Aber wie gesagt, aber dieses Bild nochmal und dann, wo du sagst, mit deinem 80-jährigen Mitglied da, das, wie gesagt, das ist mir ja vorgelebt worden von meinem Opa, der war dann eben auch so 80 und der ist da auch mit einer Leidenschaft dann immer über den Golfplatz gegangen. Wie gesagt, dann ging es am Ende nicht mehr so gut, aber quasi bis zum letzten Tag war der fast jeden Tag auf dem Golfplatz. Und das gibt dir halt kein anderer Short, ne?
Ja. Ja.
Und da kommt natürlich auch noch dazu, was Frank gesagt hat, das ist ja das Gefährliche, wenn dieser, wie PJ Wodehouse schon gesagt hat, wenn der Golfvirus dich spät erwischt, dann ist es ganz gefährlich, wie die Masern, glaube ich, geht das Originalzitat. Ich habe es jetzt.
Ja. Weil ich bin leider sehr spät zum Spiel gekommen.
Ah, oh Gott, einer von denen.
Ja, einer von denen. einer von denen. Ja.
Aber es macht unheimlich Spaß,
mit Marc bald aufhören wollen zu arbeiten.
Glaube ich.
Weil er läuft da, er gleitet die Fairways in seinen Leinenhosen und also wirklich eine Vision.
Ja, das geht ja.
Jetzt.
Ja, ja. Ich habe mal in den Brawler, da haben wir mal gespielt und hinter uns war die Hickory Society und dann kamen die alle lang. Und zum einen haben sie alle viel besser gespielt, was mir völlig schleierhaft ist mit diesem Material. Und das war irre, das war toll, da fühltest du, da dachtest du, so jetzt bist du in Golfland angekommen, so ungefähr. Es war
beeindruckend, wenn
die da die 18 da langstiefelten durch die Lücke in den Dünen, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Es gibt so diese beiden Erhebungen
ganz genau.
Vor einem Grün, wo man genau drüber spielen muss und dann wird die Fahne auch irgendwo da sein. Ja.
Genau, und dann sitzt du da oben in dem Clubhaus, guckst da so von oben drauf und dann kommen die da alle langgestiefelt, hast ein Guinness und dann kommen die da alle langgestiefelt mit ihren Knickerbockern und den Hickories. Toll, völlig beeindruckend. Hätte ich am liebsten sofort mitgespielt, aber war schon im Clubhaus, hätte ja schon Bier.
Ich denke, es ist die perfekte Zeit, einen Kalender bei Herrn Dörte zu bestellen, als Weihnachtsgeschenk oder was immer. Denn ein Kalender, das ist ja was, ich kann mir gut vorstellen, du hattest ja auch gesagt, dass dann immer wieder jedes Jahr die gleichen Kunden anrufen, das ist ja was, wenn man mal einen Kalender gefunden hat, der einem gefällt, dann holt man sich den dann auch wieder. Nicht, wenn da auch natürlich andere Bilder drauf sind, aber kann man bestimmt auf deiner Internetseite alles machen?
Ganz genau, finde ich auch eine ganz fantastische Idee.
damit Familie Dörnte noch was zum Binden. Genau. Und du gehst ans Telefon, wenn man bestellt?
Ja, oder Anna.
Aber ja, meine Damen und Herren, also das Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen.
Also wenn man Glück hat, hat man Anna am Telefon und wenn man Pech hat, muss man mir bestellen.
Mit einem Golfschau All-Star telefonieren. Das macht man auch nicht jeden Tag.
Ja, eben. Ich glaube, viele Leute wissen es auch gar nicht, wenn die mit mir telefonieren, dass ich der bin, der in Wirklichkeit die Fotos macht.
Jetzt wissen es 12.
Immerhin. Ja, ist doch. Und ich weiß es.
Ja, genau.
Meine Damen und Herren. Ja,
Qualität setzt sich eben nur langsam durch.
Ich wollte noch ganz kurz einen sportlichen Hinweis machen. Q-School Final Stage. 4 von 6 Runden sind in the books. Marcel Siem mit, was weiß ich, 64 Jahren ist auf dem 10. Platz.
Großartig.
Ja, großartig. Das ist wirklich ein Turnier, wo die Männer um ihr Leben kämpfen. Im Gegensatz zu dieses Schaulaufen, was von Greg Norman veranstaltet wird. Meine Damen und Herren, ich bin Frank Förster.
Mein Name ist Marc Horner. Sie hörten die Golfschau mit Ralf Dörnte.
Zu Willingsland.
Danke.